Schüssel, was ist das genau? Meine Vogel haben Ketzen, das auch. Ein Mann der Waffel, die
Selbstermächtigung.
Und von wem ist das?
Das war von mir, aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
Auch schön.
Nein, ich glaube, das war mehr so, wenn ich meinen Prozess anschaue über diese paar Jahre von diesen ersten Selbstbegegnungen her, bis ich dann merke, ja, jetzt geht es wirklich darum, was ich will und wie hole ich mir diese Selbstermächtigung, wenn ich noch nicht weiß, was ich will. Ja, irgendwie so, in diesem Zusammenhang, glaube ich, habe ich das gewählt. Ja, wie komme ich dazu, dass ich wirklich merke, was ich will und wie ich dafür gehe?
Was verstehst du, Felix, unter Selbstermächtigung?
Also ich habe ja das Gefühl gehabt, ich bin ja völlig abhängig gewesen, was andere brauchen und habe mich danach gerichtet und habe lange gar nicht gewusst, was ich wirklich will. Oder? Für mich war das völlig normal, einfach zu spüren, was die anderen brauchen und da irgendwie da zu sein. Und nur schon mal da rauszukommen aus diesem, oder das überhaupt zu realisieren, wie ich das mache.
Na, ich frage mich also was ist denn dann Selbstermächtigung, weil andere wahrnehmen oder spüren, was deren Bedürfnisse sind, hat für mich überhaupt nichts mit Selbstermächtigung zu tun.
Ja, eben, das ist Abhängigkeit.
Das heißt, ich müsste ja erstmal verstehen, was die Grundidee ist unter dieser Definition von Selbstermächtigung für dich, also die Idealvariante. Also nicht, was ist mein Verlust? Ich habe mich immer um andere gekümmert, sondern
Ja.
Wohin?
Dass ich wirklich weiß für mich, was ich will und dass ich in Aktion gehe und um mich herum passiert dann vielleicht Reaktion. Ja, dass ich diesen Begriff hast du ja mir auch da schon mal gesagt, diese Souveränität, dass ich diese Souveränität für mich habe und mich spüre und weiß, was ich will und wohin ich will und dann losgehen kann und mein Leben leben.
Naja, nur dann bin ich ja erstmal, also geht es ja um eine Form von Autonomie. Da geht es ja gar nicht so sehr um die Reaktion der anderen, sondern die Idee, wie statte ich mich so aus, dass ich mein eigenes Leben, den roten Faden meines Lebens in die eigene Hand nehme. Und das hat ja für mich noch im wohlwollendsten Sinne nichts mit Egoismus oder Narzissmus so ja zu tun, sondern erstmal überhaupt die Idee, was will ich, setzt ja, also ist ja die Grundvoraussetzung für eine Selbstermächtigung. Und solange wie ich nicht weiß, was ich möchte, wohin ich will, was meine Stärken, Schwächen sind, werde ich wie, naja, wie im weiten Meer schwimmen, ohne zu wissen, wohin. Und wahrscheinlich droht mir der Untergang, weil ich keine Richtung habe. Eine Selbstermächtigung wäre ja, Eigenverantwortung zu übernehmen für die Themen meines Lebens, von Problem bis Glück, und zu sagen, okay, ich bin nicht Opfer, sondern ich bin gestaltend und übernehme für jede Form der Gestaltung, ob sie glückt oder misslingt, die Verantwortung. Also ich glaube, dass Selbstermächtigung extrem viel mit Eigenverantwortung zu tun hat.
Ja.
Und eine gesunde Form von Selbstermächtigung führt mich nicht in eine isolierte Form von Autonomie, sondern weil ich weiß, was meine Bedürfnisse sind, kann ich entscheiden, ob ich sie jetzt zurückstelle, um das Bedürfnis eines anderen zu erfüllen, was gerade nicht meins ist. Und ich kenne aber mein Bedürfnis, weil dann bleibe ich autonom, weil ich weiß um die Ortskenntnis. Oder aber ich bin nicht ermächtigt, dann mache ich das mit, weil, und entweder hart, dann bin ich sozusagen in einer Selbstaufgabe, oder hart in die andere Richtung. Ich isoliere mich, weil ich nicht in der Lage bin, eine weiche Form von Autonomie zu leben.
Bei mir war es, glaube ich, lange so eine Art von Durchwursteln irgendwie. Und das hat sich eben auch nicht wirklich gut angefühlt. Ja. Aber dass ich immer irgendwie halt so ein bisschen meine Ecken hatte, wo ich da um die anderen rumging. Und da habe ich aber noch nicht gewusst, was ich wirklich will, ja.
Ich glaube auch, dass es schwer ist.
Genau, ich finde das eine interessante Frage, wie komme ich da hin? Also wie komme ich zu dem Punkt, erstens zu wissen, also ne, diesen einen Aspekt zu wissen, was will ich? Und wie wahre ich meine Grenzen? Wie bleibe ich autonom, ohne hart zu werden und die in die Isolation zu gehen? Also diese, wo kommt die Stabilität dafür her?
Na, ich glaube, aus dem Gesamtpaket, dass ich meine Talente, Fähigkeiten kenne, genauso wie meine Schwächen und Kellerkinder. Also ich brauche eine definierte Ortskenntnis von mir, weil ansonsten versuche ich Dinge zu vermeiden oder Scheinwahrheiten über mich zu verkaufen. Damit bin ich aber nicht in der Lage, anderen so zu begegnen, wie ich bin. Und andere begegnen mir auch nicht so. Und gleichzeitig habe ich dadurch nicht tatsächlich eine Selbstermächtigung, sondern ich bin in einer Vermeidungsstrategie, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand mich mag, wenn ich so bin, wie ich bin. Und dazu haben wir ja mehrheitlich Erfahrungen gemacht in unseren Lebensbiografien, in denen uns erklärt worden ist, dass wir nicht richtig sind, dass wir irgendwie anders hätten sein sollen, uns falsch verhalten, was auch immer. Da haben wir ja eine Fülle von Ideen an den Weg bekommen, wo unklar ist, wie verhalten wir uns dann. Und dann gibt es ja noch diese merkwürdigen verstärkenden Dinge, wo wir, wenn wir etwas gemacht haben, was dem anderen entsprochen hat, diese Arten von Lob erlebt haben, bei denen es kurze Sequenzen von Aufmerksamkeit gab und Zuspruch. Und wenn es ansonsten relativ leer war, ist das ja auch eine Schwierigkeit, weil dann gehen Kinder eben den Weg über diese Lob- und Zuspruchsebenen, selbst wenn sie Dinge tun, die sie tatsächlich sonst nicht hätten. Was auch nicht mit Selbstermächtigung einhergeht. Also zuallererst müsste ich mir ja angucken, in so einer Art Weg oder Lebensweg, wie oft ich in welche Richtung den Weg verlassen habe und diese Schleifen mal zurücklaufen, um rauszufinden, wer bin ich denn, wenn ich den Wünschen der anderen nicht entspreche.
Ich finde es unglaublich schwierig, das herauszufinden. Also ich kann von mir sagen, ich kenne beide Extreme sehr gut. Das Extreme ist sich aufopfern oder einbringen, so nenne ich es jetzt einfach in meinen Worten, und das Extreme zurückziehen, isolieren, abgrenzen. Ich habe für mich die Wahrnehmung, es wird zwar immer softer, aber den Weg zu diesem gesunden Zustand finde ich persönlich schwierig und tatsächlich habe ich auch noch nicht wirklich den Schlüssel dazu gefunden. Ich beobachte mich und habe den Eindruck eigentlich, wenn ich mich selber beobachte, dass ich immer zwischen diesen zwei Extremen oszilliere. Und das ist auch eine Frage, die mich umtreibt. Wie komme ich denn dahin?
Diese Idee von dem Weg zurückgehen bis zu dem Punkt, wo ich mich verlassen habe und dann zu gucken, wenn ich bei mir geblieben wäre, wer bin ich dann?
Also was wäre die Entscheidung gewesen an dem Punkt?
Nee. Also ich würde zuerst gucken, was hat mich bewogen zu verlassen, weil es
Was hat mich.
einfacher ist,
Ah.
mir meine Trigger anzugucken. Weil damit wird klar, wodurch bin ich manipulierbar oder wodurch bin ich abhängig oder wie kann ich also beeinflusst werden. Und wenn ich sehe, wie ich beeinflusst werde, kann ich an den Stellen verstehen, was mein Lernfeld ist. Also es ist zwar ein ungesundes Lernfeld, ist aber ein Lernfeld.
Warum ist das ein ungesundes Lernfeld? Also, so wie ich es verstehe, ist ja erstmal das wahrnehmen zu können. Also mein Triggerpunkt.
Genau, da ist ja noch nicht das Lernfeld. Das Lernfeld ist, denn wenn du verstehst, wie oft du auf einen Triggerpunkt reagierst, dann ist ja der Moment wieder der, okay, was passiert denn? Also ich nehme jetzt ein pragmatisches Beispiel aus einer Begegnung zwischen dir und mir. Sandra rührt Masse zusammen und bekleckert die Schüssel oder den Schüsselrand und ich sage zu ihr, sag mal, kannst du das nicht ordentlicher? Sandra hat sofort eine Rückkopplung an ihre Kindheitstage, in der ihre Mutter von ihr erwartet hatte, dass sie, wenn sie was zusammenrührt, auch noch das so macht, dass die Schüssel sauber bleibt. Und das Verrückte an solchen Momenten ist ja, wir reagieren aus der kindlichen Sicht und nicht aus der Erwachsenen. Also in dem Moment reagiert ja nicht Sandra als Sandra, die sagt zu mir, du sag mal, ich dachte, ich helfe dir hier und es geht nicht um die Qualität der bekleckerten Schüssel, sondern um das, was in der Schüssel tatsächlich zusammengerührt wird. Das wäre erwachsen. Oder wenn ich deine Qualitätsanforderungen nicht erfülle, könntest du es auch gerne selber machen. Also wir haben zig Ideen theoretisch. Pragmatisch sind wir aber sofort wieder fünf und stehen da, weil wir glauben, wir haben etwas nicht richtig gemacht. Jetzt liebe ich natürlich diese, ich sag mal, humorvollen Zuschreibungen, indem ich genau weiß, was jetzt passiert, weil es ihr natürlich ein Lernfeld bietet. Aber die Grundidee ist zuerst verstummen, erschrecken und glauben, ich habe nicht genügt. Das heißt, ich wüsste jetzt aus der Beschreibung dieser Schüsselgeschichte, dass die Selbstermächtigung nicht ist, ich rühre das zusammen und es geht um das, was ich zusammenrühre, sondern die Selbstermächtigung ist nicht vorhanden, der Wille ist vorhanden, es mir recht zu machen, das ist aber keine Selbstermächtigung. Und das ist der Unterschied. Also wir müssen uns zuerst fragen, worum geht es hier? Ja, oder ist der Auftrag, rührt es so zusammen, dass dabei die Schüssel und der Schüsselrand nicht bekleckert. Jetzt könnte man denken, okay, hat sie nicht gemacht. Jetzt könnte ich sofort in Sandras nicht vorhandener Selbstermächtigung dieser Schüsselgeschichte sagen, wenn sie sagen würde, das hast du nicht gesagt, ne, in dem Lebensalter gehe ich aber davon aus. Und sie würde ab sofort erneut verstummen.
Stimmt.
Und es ist verrückt, weil wir so tief drin sind, in dem es dem anderen recht zu machen, dass wir vergessen, worum geht's. Und ich glaube, zu Selbstermächtigung gehört auch, was ist der Sinn von dem, was ich da gerade tue? Und das war, die Zutaten für Tiramisu zusammenzurühren. Und wir reden hier über einen Schüsselrand und nicht über einen beschmatterten Tisch, Teppich oder irgendwas. Also, ja, also man muss auch die Kirche, wie man so nett sagt, im Dorf lassen. Aber die Schwierigkeit ist eben der Anspruch an sich, weil wir erlebt haben, dass wir ermahnt worden sind, geht dermaßen hoch, dass der Inhalt verloren ist. Und Selbstermächtigung heißt für mich, ich muss Inhalt und sozusagen das, worum es geht, wieder zusammenbringen. Selbst heißt ja, wie rühre ich das zusammen? Ja, in der harten Isolation wirfst du mir die Schüssel hin oder stellst sie hin und sagst, dann mach doch deinen Mist alleine und gehst raus. Ist niemandem geholfen.
Also aus dem Kontakt rausgehen.
Ja, das wäre die Form, wo die Autonomie in der Selbstermächtigung zur Vereinzelung führt. Ist ja auch was, was wir kennen, ja, wenn wir fliehen, ja, oder wenn wir sagen, oh, jetzt reicht's mir hier, aber das mache ich nicht, den treffe ich nicht mehr, die treffe ich nicht mehr, wie auch immer. Aber tatsächlich hilft uns das ja nicht. Selbstermächtigung würde uns ja auch unterstützen, wenn ich sofort für mich frage, war mein Ziel, einen sauberen Schüsselrand hinzubekommen? Oder ist gerade das gar nicht mein Ziel? Wenn es gar nicht mein Ziel ist, dann ist ja auch nicht falsch. Dann sind die Zielvorgaben einfach nur unterschiedlich. Ja, und ich müsste ja, das steckt ja da drin bei Selbstermächtigung. Ich müsste mir ja die Macht geben, es so zu tun, wie ich es gut tue. Und du verstehst unter gut zusammenrühren etwas anderes als ich, was uns überhaupt nicht trennt.
Nee. Ja, ist auch interessant, dann bleiben wir auch in unserer eigenen Kompetenz, also in unserem Rahmen.
Und das trennt uns nicht,
Nee.
aber es schafft eventuell auch kein Lob. Weil die Bezugsrahmen, wie du rührst und wie ich rühre, unterschiedlich sind.
Ah. Interessante Ebene, die dann noch dazu kommt. Also, das ist dann der Anspruch. Ah, okay, das ist die Idee dahinter.
Mach mal den Satz vollständig.
Na, die, also der Anspruch entsteht, weil ich ein Lob möchte.
Und dadurch bist du abhängig. Und so ähnlich hat es ja Felix funktioniert, wenn er die Bedürfnisse der anderen erst erfüllt, dann kann dir passieren, dass die ja nicht stillbar sind oder sie so tun, als wären sie nicht stillbar. Und dadurch kommst du nie bei dir an.
Das ist Mucks.
Das ist fast dann ohne Boden.
Das heißt, die Frage, kann ich das so machen, wie ich das machen würde? Setzt, wenn ich die stelle vorneweg, kläre ich zuerst, ob neben dem Verrühren von verschiedenen Zutaten noch Sonderaufgaben dabei sind, die ich nicht checke.
Ja, das abzufragen. Wie sind die Rahmenbedingungen? Also das, was mitschwingen, kann ich so abfragen.
Oder hast du eine Idee, wie du das haben möchtest?
Ja.
Und ich glaube, dass wir unterschiedliche Ideen haben, wie etwas gehen kann. Und gleichzeitig das, mit dem wir oder derjenige, mit dem wir unterwegs sind, hat auch Ideen und ist nicht immer kompatibel.
Nee. Was ja auch verständlich ist. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Ordnungssysteme und dadurch kommt es so nicht zusammen. Was nicht im Drama ist, wenn wir das vorher abfragen, das macht es dann leichter.
Und wenn Frage nicht wie so eine Frage im Sinne des Nichtwissens ist, sondern im Sinne der Kompetenz. Ich gehe davon aus, dass es unterschiedliche Optionen gibt und damit weite ich den Raum. Frage wird ja sehr schnell insoweit, ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich gepackt. Aber Frage kann auch einen ganz anderen Raum betreffen.
Ein Abgleich.
Ja. Und nicht nur die Frage nach kompetent und nicht kompetent.
Sondern noch, was ist deine Idee?
Ja, und das würde uns tatsächlich auf Augenhöhe halten. Dazu muss ich aber auch in der Selbstermächtigung verstehen, dass jede Frage nicht zwingend eine Frage ist, in der es um Nichtwissen geht. Weil manchmal sind die optionalen Möglichkeiten so groß oder so viele, dass es sinnvoller ist, durch eine gezielte Frage die Spur wieder zu verkleinern. Weil deutlich ist, wir werden uns für eine Variante entscheiden oder zwei.
Mir ist da die Situation mit dem Mietvertrag damals in Sinn gekommen jetzt. Da ging es um eine Vermietung und die Mietpartei, die wollte in dem Moment, wo sie den alten Vertrag kündigen, den Mietvertrag schon haben. Ich habe noch nie einen Mietvertrag gemacht. Auch da einfach auch Zeit. Und die hat so eine, die war in einer Not, zumindest gefühlt bei sich. Die hat sich auf der Straße gesehen. Und ich war auch in einer Not dann, weil ich das Ding nicht so schnell fertig bekommen habe. Und das hat mich komplett ausgenockt. Ich war, also ich konnte mit ihrer Not, die mit mir nichts zu tun hat, die nicht meine Verantwortung war, nicht umgehen. Ich wollte ja nichts. Also ich wollte ja nicht mal Anerkennung. Ich wollte nur, was wollte ich nicht? Also was war das, was ich, also was ist mein, was bei Sandra gerade war, das Thema Anerkennung? Was ist das in dieser Situation gewesen?
Nein, das setzt dich unter Druck. Du hast etwas noch nicht getan und beide wollen Sicherheit. Und keiner sagt, dass ich Sicherheit brauche und diese Sicherheit braucht Zeit.
Ich wollte auch Sicherheit, ich wollte einen vernünftigen, ja.
Und da treffen zwei verschiedene Sicherheitsbedürfnisse auf zwei zu geringe Zeitkontingente. Und dann muss man eine Lösung finden. Habt ihr ja letztendlich.
Wie war da die Lösung?
Andere Mietpartei.
Ah.
Aber ist eine Lösung. Also Katja ist aus ihrem Druck raus.
Ja, der war existenziell dann auf immer.
Und damit hat Katja sich ja auch selbst befreit. Also aus dem Druck rausgenommen, weil klar war, okay, ich gebe dem anderen Selbstermächtigung nicht die Macht, aufgrund seines Druckes mich unter Druck zu setzen. Ja, das ist ja die Schwierigkeit. Ich habe ja ein Machtverhältnis bei Selbstermächtigung an Bord. Im schlimmsten Sinne eine Herrschaft.
Stimmt. Machtmächtigung.
Und diese Idee von Felix, sich immer wieder an die Be an den Bedürfnissen der anderen zu orientieren, dann werden ja auch die Bedürfnisse der anderen zu einer Form von Herrschaft über mich, weil die ihre Bedürfnisse entweder besser also artikulieren oder du, Felix, eine Kompetenz hast, deren Bedürfnisse besser wahrzunehmen als deine. Aber sich hinzusetzen und nicht einfach was zu machen, sondern darüber nachzudenken, was will ich jetzt eigentlich oder wonach ist mir dann? Ist ja ein Übungsfeld. Und so lange sitzen zu bleiben, bis ich wirklich weiß, was ich will, außerhalb von, ich will hier nicht rumsitzen.
Ja, ich habe jetzt im Moment hier im Haus so eine Situation, wo ich mich das auch frage. Also wir wohnen ja jetzt schon in dieser Wohnfabrik hier seit über 20 Jahren. Und jetzt hat es einen neuen Vorstand gegeben und der hat jetzt beschlossen, dass die Fahrräder im Fahrradkeller sein müssen. Und ich stelle mein Fahrrad schon seit eh und je einfach an die Wand neben dem Eingang. Und jetzt habe ich mich auch wieder gefragt, was mache ich jetzt da? Jetzt wollen die einfach irgendwas, eine Anweisung rausgeben und ich soll mich da wieder anpassen. Und dann habe ich gemerkt, da gehe ich völlig in den Widerstand und frage mich jetzt, wo ich mich da irgendwie wieder rausmogeln kann und so. Und habe gemerkt, aber das ist ja auch ein Hauptproblem, dass viele im Haus, also anscheinend sind es mehr als eine Person gewesen, die da beim Vorstand reklamiert haben, dass mein Rat da immer dasteht. Die sich an meiner Person ereifern, dass ich nicht das mache, was alle machen und so. Also.
Wobei das für mich ja noch nicht, also der Widerstand an sich noch keine Selbstermächtigung ist.
Ja, das weiß
Nein.
ich eben, das ist mir klar, aber ich würde
Die
nicht.
große Frage ist ja erstmal, ob der neue Vorstand einen direkten Wurf zum Machtverhältnis deiner Kindheit mit deinem Vater herstellt. Du wirst sozusagen über die Macht und über Hoheit dazu gezwungen, dein Fahrrad in den Fahrradkeller zu packen. An der Situation ist ja erstmal überhaupt nichts Verwerfliches. Dass dir das nicht behagt, ist ja völlig in Ordnung. Ich finde, es geht überhaupt nicht darum, ob sich andere an deinem Fahrrad stören oder wer denn dich nicht mag, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass dein unkonventionelles Abstellen deines Radels dafür sorgt, dass andere an ihre Grenzen kommen. Und dann gibt es ja diese lustigen Regelwerke in Machtverhältnissen, in dem dann über Regulierung letztendlich versucht wird, Frieden zu halten. Spannend finde ich, dass du sofort sagst, weil du dich an eine Regel nicht hältst, mögen dich die anderen nicht. Das ist eine interessante Idee, weil ich würde sagen, weil du eine Regel nicht einhältst, mögen die anderen die Regelübertretung nicht. Ich würde das komplett von der Person lösen. Und es gibt Leute, die sind regelaffin und es gibt Leute, die sind weniger regelaffin. Ich gehöre zu der hinteren Position.
Tendenziell liegt zu der vorderen.
Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, sich anzugucken, worauf reagiere ich. Geht es tatsächlich um den Stellplatz meines Fahrrads oder geht es um was anderes? Und das ist für mich Teil der Selbstermächtigung, dass ich in diesem Konglomerat von unterschiedlichen Themen mir zuerst Klarheit verschaffe, was ist mein Punkt? Und dazu gehört für mich nicht der neue Vorstand. Das ist eine lustige Nebenschauplatzidee. Dazu gehört für mich auch nicht, dass du schon 20 Jahre da wohnst. Das sind alles nur interessante Verschiebungen auf der Machtebene. Kannst du gerne machen, würde ich allerdings direkt zurück an Absender geben. Also die Länge deiner Zugehörigkeit bestimmt nicht über einen Mehrwert im Rechtssystem. Sonst hätten wir ja Menschen, die 80 Jahre in Deutschland leben, hätten ja bessere Rechte als Neugeborene. Das ist ja eine lustige Idee, die da deine Anatomie, deine Autonomie in dir hervorruft. Weil als Schweizer ist es ja nochmal besonders.
Ja, nein, es spielen halt wirklich, was weiß ich, wie viele Ebenen da rein, oder? Zwei von diesen Vorstandsmitgliedern sind auch noch Lehrer und die haben das Gefühl, das ist ein Pausenplatz, da bestimmen sie jetzt halt einfach, was gilt und nicht gilt.
Na, das ist ja deine Idee. Also du erzählst mir ja etwas über deine Schulzeit. Du erzählst, das ist ja das Verrückte. Ja, die Zuschreibung, die du mit den Lehrern machst, erzählt mir etwas über eine unglückliche Schulzeit von Felix. Berufswahl ist Symptomwahl, verstehe ich. Ja, und ich muss gleichzeitig anerkennen, okay, die haben aus ihren Anlagen, Fähigkeiten und Symptomen einen Beruf gemacht und unterscheiden an der Stelle nicht zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Aber es hat immer noch nichts mit dir und dem Fahrrad zu tun, sondern es gibt Menschen, die ein anderes Ordnungssystem bevorzugen. Und ich glaube, ich brauche eine Form, die mir die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, ob ich jetzt in den Kampf eintreten will, wegen einem Fahrrad, oder ob es etwas in mir gibt, wo es nicht um den Widerstand geht, das Fahrrad in den Keller zu räumen, sondern wo es eine Form von Gelassenheit und Großzügigkeit gibt, die mir als Kind in der Schule nicht entgegengebracht worden ist und auch nicht von meinem häuslichen Vorstand, also meinen Eltern. Das heißt, ich kann ja nur eine Veränderung in mir erwirken, wenn es mir gelingt, diese Verletzung nicht zur Handlungsoption für heute zu machen. Also die Verletzung von damals als Berechtigung zu nutzen, so mit Lehrern oder einem Vorstand umzugehen, halte ich für eine schwierige Situation, weil damit wird mein Leben nicht friedlicher. Das heißt, was hättest du dir denn damals gewünscht, ist ja die größere Frage. Wie hättest du dir gewünscht, von deinen Eltern oder von Lehrern behandelt zu werden und jetzt genau das, was ich mir gewünscht habe, zu leben?
Das klingt eine reiche Frage. Wie hätte ich mir gewünscht, behandelt zu werden?
Und wenn ich weiß, dass es um ein großes Miteinander geht, dann kann ich einen Abstrich auch machen. Selbst wenn ich mein Fahrrad draußen lassen würde, kann ich mir vorstellen, dass mir ein Miteinander in einem Haus wesentlicher ist als das Fahrrad. Und dann treffe ich eine hierarchische Entscheidung. Aber ich weiß, ich würde mein Fahrrad draußen lassen. Ja, und das ist für mich ein Unterschied. Ich weiß, mein Bedürfnis ist es nicht, das Fahrrad in den Keller zu fahren, packen.
Ja, ich merke, dass ich immer noch, also wie zu viel das Ganze vermische oder verzahne. Dann denke ich einen Satz für mich, was würde ich gerne haben wollen, und dann denke ich schon wieder, ja, aber der andere oder die andere, oder ich glaube, ich muss das mehr auseinandernehmen und dann wirklich mal meins anschauen.
Ich glaube, die Kausalketten, die du bildest, also die sind ja trainiert. Also diese Idee zu sagen, die Mitbewohner bewegt, also sind Lehrer und verhalten sich wie auf dem Pausenhof. Das ist ja eine Verbindung, die du schaffst und die dir das Recht auf Abwertung dieser Mitbewohner gibt. Und da merke ich, das finde ich ein schwieriges Verhältnis, weil es zeigt ja viel mehr, wie oft du dich abgewertet gefühlt hast und Abwertung jetzt sozusagen selber machst, um dich zu schützen und deine Interessen. Und das ist, glaube ich, aber kein Weg. Auch wenn es eine verständliche Idee ist, zu sagen, das habt ihr mit mir auch gemacht, nur die sind auch nur Stellvertreter eines Schulsystems. Ja, und diese Idee, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, die halte ich in meinem Leben für schwierig. Das heißt, wenn ich mich ermächtige, dann oder selbst ermächtige, dann auch, ich möchte auch wieder Hoheit über meine Verletzungsgeschichte haben. Und ich möchte selber entscheiden, ob ich aus dem Leid neues Leid kreiere oder ob es mir reicht, es selbst erlebt zu haben, um nicht teilzuhaben, wenn möglich, an der Verbreiterung des gleichen Leids. Und ich finde, das ist sehr viel Selbstermächtigung, wenn ich mir klar mache, ich habe es in der Hand, ob ich Leid weitergebe oder ob ich aus dem Leidkonstrukt aussteige und sage, das ist es mir nicht mehr wert. Dann bringe ich das Fahrrad lieber in den Keller, als zu sagen, ich schaffe hier eine grundsätzliche Spannungseinheit, aus der neue Leid geboren wird. Weil da geht es ganz schnell um Macht. Und das kennen wir aus Kindertagen. Also jeder von uns, aus Schule, aus Kindertagen.
Ja, ich habe dann immer so den Gedanken, die anderen könnten ja aber auch mal irgendwas dazulernen.
Naja, das ist ja eine Freiwilligkeit. Wenn ich mich abhängig mache in meiner Handlung davon, ob die anderen lernen, dann kann ich eventuell ganz ordentlich daneben liegen. Ich finde, eine nette Karte zu schreiben und dem Vorstand oder den beiden Lehrern eine Karte in den Briefkasten jeweils zu werfen mit, ich würde das nicht in den Fahrrad räumen, aber ich merke, es ist mir wichtig, dass ihr euch im Haus wohlfühlt. Weg, fertig. Aber ich würde mitteilen, und das würde ich tatsächlich machen, dass ich das nicht mache, weil ich das nötig finde, sondern weil es deren Wunsch ist und ich mache es ausschließlich aufgrund ihres Wunsches. Und das wiederum ist eine Selbstermächtigung. Ja, wo ich sofort sage, mein Bedürfnis ist es nicht, euer Bedürfnis ist es, ich erkenne mein Bedürfnis an, ich kann aber euer Bedürfnis erfüllen, aber ich muss es mitteilen. Nur so, also so erlange ich Ortskenntnis und die anderen auch.
Das schließt nicht aus, sondern schafft Gemeinschaft.
Es integriert die Bedürfnisse aller.
Das ist echt cool.
Ja, wenn ich jetzt wäre, als Ulrike tatsächlich, hätte ich eine Schwierigkeit, mein Lastenfahrrad in den Keller zu tragen. Das würde nicht gehen. Ich müsste mir eine andere Lösung überlegen. Aber ich gehe davon aus, dass Felix sein Fahrrad durchaus in den Keller befördern kann aufgrund seiner Kraft.
Ja. Ja, ich meine, ich habe ja auch schon eine Lösung für mich gefunden, dass das nicht mehr draußen vor der Türe steht. Nein, also in diesem Keller ist eben auch so, da hat es natürlich dann schon bald 10 so Elektrofahrräder und die stehen natürlich nebeneinander, brauchen viel Platz und die anderen Fahrräder müssten aufgehängt werden an die Haken und da hat es immer zu wenig und dann habe ich gemerkt, das kann für mich auch keine Lösung sein. Aber ich habe jetzt meinen Keller so ausgeräumt, dass ich das in meinem privaten Keller stellen kann.
Genau, und wenn so ein Brief könnte man, finde ich, oder auf so einer Postkarte durchaus auch mitteilen, dass die Schwierigkeit im Fahrradkeller darin besteht, dass es nicht ausreichend haken. Also ich kann
Ja.
anderen auch die Möglichkeit geben, zu sozusagen selber zu reflektieren, dass das in sich ja ein frommer Wunsch ist, aber der Wunsch eigentlich realistisch ist, weil es zu wenig haken gibt.
Ja, das habe ich schon geäußert. Ich habe da zwei vom Vorstand getroffen und
Wobei es für mich eben ein Unterschied ist, ob ich das den beiden Lehrern mitteile, ja, oder dem Vorstand, weil es geht ja darum, dass du also ein sehr spezifisches Gefühl zur Schule hattest.
gut, super Idee.
Und
Ich
so eine
mache mich.
Postkarte tut nicht weh und sie gibt dir die Macht über dich zurück, weil du ermächtigst dich.
Ja, ich habe sogar gedacht, dass ich mit denen einen Termin abmache und wir die Fahrräder gleich aussortieren zusammen. Mal schauen.
Würde zuerst nur die Postkarte machen.
Gut, okay.
Würde dieses Geschenk der Wunscherfüllung nicht sofort mit einer Leistung Keller aufräumen koppeln. An
Okay.
der Stelle bin ich extrem geschädigt. Also Anerkennung oder Lob für Leistung, da sind wir alle, glaube ich, ordentlich mit im Boot und mal was bekommen, ohne was weiter sofort tun zu müssen. Ja, wenn 14 Tage später kommen, können wir zusammen den Keller aufräumen. Hier passen nicht alle Fahrräder rein, finde ich in Ordnung, aber zuallererst nur erstmal, hey, lass uns teilhaben, wohin es führt. Daniel ist ja still. Er sagt heute auch
Ja, ich
nicht.
überlege die ganze Zeit. Also, ich höre das alles und kann da gut mitgehen. Ich überlege die ganze Zeit. Den Kontext verstehe ich ganz gut. Was mich umtreibt, ist, wie kann ich das auf eine Zweierbeziehung, speziell eine Paarbeziehung, übertragen? Das ist das, was mich umtreibt. Weil da geht es auch um Eigenermächtigung, geht um ein gesundes Grenzen wahren, es geht um in Kontakt bleiben, es geht um bei mir bleiben. Aber da habe ich irgendwie hat keine Idee, wie sich das gut übertragen lässt.
Ich glaube, dazu brauche ich ein Wissen von mir und vom Partner, Partnerin. Was sind meine Dinge, die ich leben möchte? Also außerhalb von Alltag im Sinne des Berufslebens haben wir ja unterschiedliche Ideen. Wir haben unterschiedliche Ideen, wie sauber es sein soll, wie aufgeräumt es sein soll, wer welche Freizeitideen hat, wer was erleben will, wer wie in Urlaub fahren möchte, wer wofür Geld ausgeben. Also diese Serie ist ja unendlich. Und ich glaube, das, was passiert, ist, dass am Anfang wir mit der roten Brille Dinge mitmachen, ohne dem anderen zu sagen, wir machen sie mit, weil wir einfach nur Zeit verbringen wollen. Und dadurch entsteht die Idee, wir würden das zusammen machen und der andere mag es auch. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, nicht rechtzeitig zu sagen, es ist mir gerade egal, was wir zusammen tun, Hauptsache, wir tun es zusammen. Also es geht nicht um das Event oder das Konzert oder die Art des Theaterstücks, sondern es geht darum, es miteinander zu erleben. Und in dem Vertiefen einer Bindung werden die Autonomiebestrebungen ja in der Regel größer, weil klar ist, ich brauche mehr von dem, was mir gut tut. Und ich glaube, der magische Moment ist, das tatsächlich mitzuteilen. Und zwar, dass es nicht darum geht, nicht mit der oder dem anderen etwas zu machen, sondern ein ausgewogenes Verhältnis zu sich wiederherzustellen. Und dazu muss ich wissen, ist der andere, die andere eher Verschmelzungstheoretikerin oder Theoretiker oder Separatist? Und diese zwei Gegensätze muss ich jonglieren.
Finde ich schwierig.
Naja, ich glaube, es ist ungewohnt, in einer weichen Form von Kommunikation zu bleiben. Das ist ja spannend, du hast ja auch nicht Selbstermächtigung, sondern Eigenermächtigung benutzt als Wort gerade. Also ich glaube, das ist schon der erste große Unterschied. Also zwischen dem eigenen und dem Selbst. Das eigene ist ja eine viel größere Isolation als das Selbst. Kann selbst sein, aber ich kann mein Selbst nicht besitzen. Und ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, du sprichst ja von Grenzen, zuerst zu gucken, wo sind Verbindungen und was sind die Dinge, die wir verbinden, stärken, damit wir genug Platz haben für Sachen, die wir alleine tun. Zuerst braucht es die Plattform. Und dann kann ich auch sagen, okay, jetzt hätte ich gern irgendwie Zeit für das, das, das.
Da habe ich direkt so den Impuls, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf.
Ja, und das zeigt einfach, dass du vereinnahmt worden bist, dass deine große Geschichte in deiner eigenen Lebensbiografie und aus dieser erlebten Vereinnahmung aus dem im Elternhaus entsteht jetzt die Sorge und dadurch aber auch eine permanente Abgrenzung, die erstmal dich beziehungsunfähig macht.
Definitiv, ja.
Genau, und das heißt, wenn du weißt, dass das das Thema ist, wirst du dieses Thema lösen, weil das Sehnen nach Bindung größer ist als das Leid, was du erlebt hast. Und du bist da einmal rausgekommen. Warum solltest du da nicht nochmal rauskommen?
Das ist die Frage, die ich mir regelmäßig
War vielleicht nur Glück
stelle.
beim ersten Mal, das weiß man nie genau, ob man da nochmal wieder rauskommt.
Also ich glaube, dass du genug Erfahrung hast.
Ja, die Katja.
Ich glaube, das ist sehr ähnlich bei euch in den Konstrukten. Ja, und dieses Vereinnahmen ist ja ein Nehmen, die gar nicht so viel Kraft hat, um sich nicht nehmen zu lassen. Das hättest du ja inzwischen. Also jeder von uns merkt meiner Meinung nach deutlich, wenn etwas um ihn herum passiert, was er oder sie so selbst nicht täte, wo wir mitgenommen werden in Situationen, die zu Freude oder auch Konflikt führen und wo wir merken, Moment mal, was passiert denn hier gerade? Und es gibt so ein freudiges Mitnehmen, was so ein bisschen berauschend ist, wenn dann irgendwie Lebensfreude und weiß ich, so eine Form von Agilität oder so ein leichter Rausch entsteht, wo dann auch klar ist, auch cool oder toll oder irgendwie und dann ist Mitnehmen auch gar nicht dramatisch, weil man sich halt auch gern mitnehmen lassen. Aber dein Thema ist ja eher, du wirst mitgenommen und wolltest nicht mitgenommen werden. Und das Verrückte, also Paradoxe an deiner Situation ist aber, stehen gelassen werden willst du auch nicht, weil du willst Beziehung. Du musst sie ein Stück weit mitnehmen lassen und im Mitnehmen bereits wieder selber laufen. Weil du wirst ja nicht wie ein Kind an einen anderen Ort getragen, sondern du wirst ja mitgenommen. Zwar wie Sick irgendwie, aber du läufst noch höchstpersönlich. Selbst wenn du Beifahrer bist, kannst du jederzeit mehr oder weniger aussteigen. Also ich glaube, dass das Bild des Kindes mit dem des erwachsenen Daniels nicht kompatibel ist. Die Angst von damals ist mit den Fähigkeiten von damals zu verbinden und nicht mit den und ist mit den Fähigkeiten von heute überhaupt nicht mehr kompatibel.
Und selbst wenn das Aussprechen der eigenen Idee am Anfang nicht ganz so sanft oder weich ist oder so, ich denke, dass sich das so ein bisschen grobmotorisch vielleicht, übt sich das ja ein und wird feiner und weicher mit der Übung. Merkt man es vielleicht ein bisschen spät und ist dann ruppig oder so, wenn irgendwas, wenn man mitgegangen ist, ohne zu wollen. Mal danach wird es dann aber schon besser, denke ich. Merkt man es noch früher.
Na, und auch mitgehen ist ja noch nicht das ein Drama, sondern solange ich weiß, wo ich bin, ist Mitnehmen nicht schlimm, weil ich kann jederzeit gehen. Ich kann aber auch feststellen, oh, ist ein ganz schöner Ort, hier war ich noch nie. Also wenn ich irgendwo hin muss, wo ich noch nie war, finde ich es netter, mit jemandem dahin zu gehen, also mitgenommen zu werden, als den Ort suchen zu müssen. Wenn mir der Ort dann nicht gefällt, habe ich ja immer noch eine Möglichkeit, selbst mit demjenigen einen anderen Ort vorzuschlagen oder den Ort zu verlassen.
Mein Thema ist ja eher das Stehenbleiben.
Was heißt
Also ich
das?
höre das und ich verstehe das, aber
Was meinst du denn, dein Thema ist das Stehenbleiben?
dass ich einfach weder bereit bin mitzugehen, ne? Also da fängt es ja schon mal an, ne? Das ist ja genau das Thema, ne? Ich bleibe da stehen.
Und findest dann blöd, da stehen zu bleiben.
Ja, klar, das ist ja
Ja, okay.
genau das Thema, das Sehnen nach Bindung und Kontakt der anderen Seite, aber da finde ich mir alles in allem wieder, was gesagt worden ist. Aber die Metapher mit dem mitgenommen werden, mitgehen, ist ja auch gut. Und zu sagen, ich bin da selbst ermächtigt und kann stehen bleiben oder umkehren oder was auch immer. Aber so weit kommt es bei mir gar nicht, weil ich, auch
Die
wenn ich
Frage ist ja,
mitgenommen werden will oder wenn ein Angebot da ist, dann gehe ich schon mal gar nicht mit.
ja, aber die
Das
Frage ist ja,
meine ich.
ist das Stehenbleiben eine Form der Selbstermächtigung oder ist es eine Altlast? Ich glaube nicht, dass du aus dir heraus stehen bleibst, Daniel. Da unterscheiden wir uns gerade in der Wahrnehmung. Für mich ist Stehenbleiben keine, in deinem Fall keine Form der Selbstermächtigung.
Das habe ich aber auch nicht gesagt, ja.
Naja, wenn ich dann aber stehen bleibe, dann habe ich ja ein ganz anderes Phänomen.
Anderes Phänomen im Sinne von Free State oder was, oder?
Nein, du frierst ein, also weil dir
Ja.
klar wird, um welche Gefahren es gehen könnte. Und in dem Moment ist die einzige Idee, zu verharren, einzufrieren und
Genau.
damit jeglicher Entscheidung enthoben zu sein. Dabei ist Einfrieren bereits eine Entscheidung.
Morgs, stimmt.
Und mitgehen oder woanders hingehen, wären Entscheidungen. Währenddessen stehen bleiben in deinem Fall, da wäre ich vorsichtig, keine Entscheidung ist. Sondern der Versuch, wahrscheinlich eine Enttäuschung zu verhindern, was unweigerlich zur nächsten Enttäuschung führt.
Finde ich nicht wieder. Arbeitet gerade.
Und das ist für mich ein wesentlicher Moment in der Selbstermächtigung. Ich muss wissen, ob ich tatsächlich aus mir handle oder ob ich in der Schutzsituation bin, in der ich nicht aus mir handle, sondern aus einer Vermeidungsidee, die zwar alt ist und sicher irgendwann mal hilfreich war, aber jetzt mich verhindert. Und Verhinderung hat mit Selbstermächtigung wenig zu tun. Das heißt, ich müsste darüber nachdenken, ob mein Wunsch eventuellen Schmerz wert ist. Das wäre eine Selbstermächtigung.
Die Schmerzidee ist dann durchzugehen und das aber ja auch nicht sicher, oder?
Weißt du ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, weil du glaubst ja, dass es passiert. Du hast das Risiko, aber du hast überhaupt nicht die Sicherheit, dass es passiert. Das ist völlig unklar. Du verhinderst etwas, von dem du nicht weißt, dass es wirklich passiert. Du hast die Erfahrung gemacht, dass es mehrfach passiert ist. Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, hier zum Bahnhof zu gehen und es fährt ein Zug. Inzwischen ist aber die Erfahrung, es fährt kein Zug höher, als es fährt ein Zug.
Stimmt.
Ja, nur weil ich die Erfahrung habe, dass da ein Zug fährt, wundere ich mich immer noch, dass kein Zug fährt. Wir hatten jetzt schon mal Phasen, wo wir uns gewundert haben, dass ein Zug fährt, obwohl es eigentlich paradox ist. Weil es gibt einen Fahrplan, in dem der Zug alle Stunde fährt. Ja, und verrückt ist ja, dass wir inzwischen selber konditioniert sind und dass wenn ich auf der Baustelle komme und die Jungs waren mittags irgendwie in der Stadt und dann sagen, wir haben heute einen Zug gesehen. Und das ist ein Thema. Und eigentlich müsste es noch andersrum sein. Also wir machen selber aus dem Lernfeld, es ist nicht so wie zugesagt durch die Bahn, eine Situation, in dem wir umkehren. Und ich glaube, so genauso lernen wir mit Risiko umzugehen. Ich bleibe nicht bei dem, es gibt einen Fahrplan und ich erwarte, dass dieser Zug fährt. Und ich glaube, das ist das Risiko.
Und dann geht's wieder um Mut.
Ja. Und eventuell ist da gar kein Leid im Erwachsenenleben von Daniel, wo Leid war, als er Kind war.
Also bei mir gab es kein Leid, als ich den Schüsselrand bekleckert habe. bei Ulrike.
Aber es gab ein Innehalten und ein Erstarren. Also der Frozen-Effekt war definitiv da. Und dann ist eben der Moment, gehe ich weiter und sage, ich mache eine neue Erfahrung. Ja, weil sonst, ja, und die Frage ist eben genau, will ich eine neue Erfahrung machen, dass es darum gar nicht geht. Und diese Entscheidung ist ja in der Starre tatsächlich im Frozen-Effekt enthalten. Vielleicht braucht es in dem Moment nur eine Entscheidung. Wir wissen überhaupt nicht, was danach passiert. Aber ihr könnt mir
Ja.
auch vorstellen, dass es eine Art von Selbstermächtigung ist, stehen zu bleiben, um diese Entscheidung tatsächlich im Vollbesitz meiner geistigen und emotionalen Kraft zu treffen. Und nicht irgendwo hinzuschlettern und mich hinterher zu wundern, wo ich gelandet bin.
Gehe ich überall mit. Trotzdem treibt mich gerade wieder das um, was wir im letzten Podcast schon hatten. Das ist einfach die Tendenz, die ich bei mir beobachte, dass ich einfach Sachen wiederhole, die so ein ähnliches Muster haben. Ne? Also, das ist für mich noch so das Thema, dass ich, da sind wir beim Thema Selbstermächtigung, auch den Mut zu haben, in Situationen zu gehen, die vielleicht mal gut enden. Vielleicht streichen die gut enden.
Naja, und ich glaube, dass auch Wiederholung etwas extrem Lustbetontes sein können. Wenn wir uns Kinder angucken in ihrer Bauklotzphase, wie lange die mit welcher Inbrunst Klötze stapeln. Und nichts anderes als Klötze. Ja, und wenn du dir
Und
vorstellst,
umstoßen.
ja,
Umstoßen ist wichtig.
ja, und gleichzeitig aber es geht auch um dieses immer wieder, wieder und wieder.
Das ist
Und wenn man
richtig, ja.
genau hinguckt, sieht man, dass sie am Anfang drei Klötze schaffen, irgendwann vier, fünf, sechs oder was auch immer. Das heißt, in der Wiederholung ist eine Variation. Und der rote Klotz ist vielleicht mal auf dem grünen oder auf dem blauen oder was auch immer. Und dieses flüchtige Hingucken würde nur heißen, ja, die stapeln halt schon wieder Klötze oder schmeißen sie um. Wenn ich genau hingucke, sehe ich was anderes jedes Mal. Und die Frage ist, wie gut schauen wir hin und sind wir bereit, wenn etwas ähnlich anfängt, immer noch in der Differenzierung, ja, zu gucken? Oder sind wir der Meinung, okay, es fängt schon so an, na, dann ist es wieder das Gleiche. Jede Serie fängt mit der gleichen Melodie an, aber danach kommt was anderes. Ich glaube, ich muss diesen Moment auch durchbrechen, davon auszugehen, kenne ich schon. Das ist gefährlich. Ich glaube, es ist dieses Entdecken, okay, was ist diesmal anders, was ist neu, wo ist die Abweichung von dem, wie ich es kenne.
Das ist schön.
Und auch eine Form der Selbstermächtigung nach der Abweichung von meiner eigenen Norm zu suchen. Und aus den vielen pessimistischen Situationen oder mit Situationen, von deren Ende ich nicht begeistert bin, dann noch davon auszugehen, dass ich das andere erleben werde. Also ich glaube, ich brauche meine Vision. Das heißt, wenn ich zwischendurch den Kopf schüttle oder mal denke, oh, ey, komme ich da je an? Doch, ich komme da an. Also eine Vision ist eine Vision. Ich kann die verändern, aber wenn ich die Vision nicht schaffe, warm zu halten oder ja, so für mich lebendig zu halten, dann glaube ich, ist es auch schwierig, weil ich mir ja mit meinem Pessimismus selber immer wieder in diese Starre verhelfe und mich nicht selbst ermächtige, neue Wege zu gehen. Und vielleicht muss ich mir auch angucken, mit wem ich bis jetzt mitgegangen bin und dieses Bild überdenken von dieser interessanten Variation von, mit wem gehe ich denn überhaupt mit? Vielleicht muss es einfach mal was ganz anderes sein, um eine völlig andere Erfahrung zu machen. Vielleicht muss ich auch da mal mich ermächtigen, aus dem Muster auszutreten.
Sante Idee.
Kannst ja auch mal ein Angebot machen, dass jemand mitkommt.
Immer langsam mit den jungen Pferden, ne?
Haben wir da eine kleine Selbstermächtigung gehört? Wollen wir mal anhalten und wir machen diese Runde, wer was für sich mitnimmt? Sandra nickt schon dann freiwillig vor.
Also die Frage am Anfang, wie merke ich eigentlich, was ich will und wie komme ich da zu meiner Selbstermächtigung? Und ja, wir haben jetzt verschiedene Varianten gehört, also diese Abwertung im Außen, also das Beispiel von Felix mit den Lehrern, das fand ich total interessant, was unsere Biografie uns da verrät. Also ja, finde ich total spannend. Oder auch das jetzt mit der Abweichung, mit den Holzklötzchen da mal genau hinzugucken und auch schon am Anfang zu entscheiden, okay, ich könnte ja auch jemanden mitnehmen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Das finde ich total spannend, da hinzugucken und mich mir selbst da auch wieder zu nähern. Ja, vielen Dank, das war wirklich interessant.
Ist mein Wunsch den Schmerz wert? Das finde ich, das ist echt eine gute Frage.
Ja, ich nehme mit den Unterschied zwischen Eigenermächtigung, Selbstermächtigung, mit, auch im Sinne für, was ich für mich mitnehme, ist das Thema Kontrolle behalten, etc. Ich finde, was mich sehr umtreibt, ist die Wiederholungstaste, weil die kommt bei mir sehr schnell. Also Repeat kenne ich schon oft, kenne ich schon oft, kenne ich schon oft, ohne nur ein bisschen weiter zu gucken, was denn wirklich kommt. Und was mir sehr gut gefällt, und tatsächlich werde ich das nächste Woche ausprobieren, ist einfach mal einen neuen Weg zu gehen, den ich bisher noch nicht gegangen bin. Es fühlt sich ziemlich komisch an, aber ich glaube, streichen, ich kann mich darauf einlassen. Und da bin ich
Und was
gespannt.
wirklich sehr hilfreich ist, ist mal zum Bahnhof zu gehen und den dritten Zug in der Anzeigetafel zu nutzen, ohne zu wissen, wohin der dritte fährt. Als Beispiel der dritte kannst du auch jeden anderen nehmen und drei Stationen zu fahren.
Wenn er kommt.
Wenn er kommt, ich vermute, wenn er kommt, ist bei dir realistischer als bei mir. Wobei,
Okay.
heute sind sie gefahren.
Ja, und gerade ist er ja in Italien. Da fahren die Züge vielleicht noch mal anders als in
Aber er fährt
Deutschland.
ja nach Hause, er will ja an Ostern erst ausprobieren.
Ach so.
Ja, aber das ist auch so ein Ding, wo du deine Kontrolle dir mal genauer angucken kannst, weil rein theoretisch kann dir ja nichts passieren. Außer, dass du irgendwo ankommst, wo die Rückfahrt
So.
schwierig ist, aber du kommst immer weg. Und aus dieser Situation mal zu sehen, dass, also wie viel Freiheit entsteht auch, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich nie hin wollte. Und das kann ich nicht, wenn ich Kontrolle habe.
Genau.
Mit Kontrolle komme ich nur dahin, was ich denken kann. Also wenn du dieses Experiment machst, auch darüber würde ich gerne etwas hören, Daniel, falls du dich wagst zum Bahnhof, den dritten Zug, drei Stationen. Und es ist völlig egal, ob es ein ICE, ein Bummelzug, weiß ich, ein Regionalexpress oder was auch immer ist, oder die S-Bahn. Ich weiß nicht, wie das bei euch angegliedert ist in Forchheim.
Vielleicht verbinde ich das eine mit dem anderen gleich. Na, dann habe ich die Doppel-Challenge.
Und dann läufst du noch hinter jemandem her, damit alle guten Dinge sind drei. Einfach mal hinterherlaufen, mal sehen, wohin der hingeht.
Ja.
Was ich für mich jetzt spannend finde, ist dieses Mitnehmen lassen und selber laufen. Das finde ich auch sehr ein schönes Bild, ohne schon Vorstellungen zu haben, wo es hingeht oder wie ich es vielleicht ja auch noch gerne hätte oder so, sondern einfach mal mitgehen. Und was ich mich noch gefragt habe vorhin schon, bevor wir diese letzte Runde jetzt gemacht haben, ich habe ja da so Erfahrung gehabt in einem Kloster da mit Prozessarbeit, und da hat der Chef die Leute oft angegangen, dass sie einfach nicht wirklich wollen, als sie so im Fries waren. Und dann ist bei mir so die Frage, ja, gibt es denn wirklich solche Traumata, bei denen du einfach völlig handlungsunfähig bist, weil so eine riesige Abhängigkeit ist, dass du dann gar nicht kannst dich bewegen und so im Fries bist?
Die gibt es sogar, wenn dich verbal jemand angeht und du in einen Schockzustand gehst. Und du nicht in der Lage bist, in dem Moment adäquat zu reagieren. Und dann braucht es ja eine ganze Weile und dann kommt ja auch so eine Art Schmerz, der macht dich immer noch nicht handlungskompetent. Ja, und danach wird erst sortiert. Und ich glaube, dass das Einfrieren nicht nur bei massiven Traumen passiert, sondern auch in Machtverhältnissen. Und ich glaube, wenn der dann angeht, weil die Leute nicht adäquat reagieren, dann ist es bereits ein Machtverhältnis. Und das passiert natürlich, also das, weil auch sehr schnell Lehrenden oder eine Leitung Macht angetragen wird. Aber das ist eben auch wirklich gefährlich, sage ich immer. Also das ist was, was man immer wieder auflösen muss.
Individualität macht die Welt bunt, bringt uns an Grenzen und drüber hinaus. Tanz aus der Reihe, tanz dich selbst. Also feier dein Leben, deine Freunde und dich. Zeig, wer du bist. Sei nicht sauber, sei kreativ. Feier dein Leben und das, was du bist.